Hallo und herzlich willkommen bei Und Aus.
Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot.
Der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Mit dem Thanatologen, Notfallpsychologen, ehemaligen Bestatter und Bestsellerautor Martin Prein.
Und mit Redakteurin Alexandra Ludwig.
Ein Gespräch über den Tod
und das Leben. Warum fällt mein Mitmensch plötzlich um oder warum wird mein Mitmensch plötzlich heiß, immer heißer, gliert, schwitzt, ist rot, kann plötzlich nicht mehr gehen, plötzlich ist er tot. Jeder kriegt 100 Euro, wenn er seine Seele in Teufel verkauft. Das ist in uns drinnen. Ne? Also so frei sind wir nicht von dem. Und schon gar nicht, wenn es um einen Tod geht und schon gar nicht, wenn es um einen eigenen Tod oder um einen Tod von einem Angehörigen geht. Trotz Technik oder Wissenschaft büßt ja Religion oder Esoterik an nichts ein. Pandemie, Krieg, Wirtschaftsdinge. Die Bewirtschaftung menschlicher Ängste ist die Quelle höchster Macht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Und Aus. Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot. Hallo Martin.
Hallo Alexandra.
Hi. Martin, es sind terminlich bedingt jetzt schon einige Wochen ins Land gezogen, seitdem wir uns hier an dieser Stelle zum letzten Mal gehört haben. In dieser Zeit habe ich aber natürlich sehr, sehr oft an dich gedacht und habe aber vor allem auch immer wieder einen Satz in mir, der da lautet, da muss oder möchte ich den Martin fragen, meinen Haus- und Hofpsychologen.
Ja, genau.
Und zwar, ja, immer dann, wenn sich in meinem Umfeld oder eben auch medial Themen aufgedrängt haben, wo ja es ganz offensichtlich ist, dass unsere Psyche einen ordentlichen Teil der Regiearbeit übernimmt. Ganz besonders präsent ist mir da jene Betrügerin, die wie Anfang des Jahres bekannt geworden ist, mit einer sehr perfiden Masche Opfer in Österreich, Deutschland und in der Schweiz um Millionen gebracht haben soll. Du hast sicher davon gehört. Sie hat sich als Wahrsagerin ausgegeben und versprochen, gegen hohe Geldzahlungen dunkle Mächte zu bannen, Unheil, allem voran den Tod, von ihren Opfern fernzuhalten. Was ist dir da zuerst durch den Kopf gegangen, wenn du sowas hörst? Wie ist denn sowas möglich?
Nein, ich habe nur das eine gehört mit dieser Geschichte, mit diesen 700.000 Euro oder so, die da irgendwann abgeknöpft worden sind, um irgendwelche Flüche zu löschen. Aber ich habe nicht gewusst, dass sie auch, was hast du da erst gesagt, dass diese Schamanin da auch angeboten hat, den Tod abzuwehren oder was?
Oder, genau, also die hat zum Beispiel sehr konkret, also die hat ihre Opfer angesprochen, auf der Straße angesprochen und behauptet, sie sehe oder bekommt mit oder sieht in der Zukunft, dass von dieser Person zum Beispiel die Tochter, in dem einen Fall hat sie so ein konkretes Datum genannt, bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommen wird. Und sie könne aber könnte sie quasi den Tod oder die Gefahr bannen.
Naja, ja, schau her.
Ja.
Du hast das. Und du fragst mich jetzt, ob es zu dir gehen sollst oder nicht, oder was?
Nein. Genau, unbedingt. Ja.
Du musst einen Termin machen.
Aber wie erklärst du dir, dass das so leicht möglich ist? Also das hat ja auch Menschen getroffen, die jetzt nicht großartig gläubig sind oder an Übersinnliches unbedingt glauben. Und trotzdem war diese Angst offenbar so groß, dass das tatsächlich eintreffen könnte, dass man bereit war, wirklich viel, viel Geld zu zahlen, um das eventuell abwenden zu können.
Da fällt mir als erstes ein, natürlich immer wieder die geliebte Aussage von Norbert Elias, ein Soziologe, der da mal gemeint hat, die Bewirtschaftung menschlicher Ängste ist die Quelle höchster Macht. Und das mit den 700.000 Euro, das sind natürlich dann so Eyecatcher, ne, wo man sagt, na Alter, wie gibt's das, wie gestört ist denn die? Also nicht nur die Schamanin, sondern die auch 700.000 Euro zahlt, wird man vielleicht so schnell mal sagen und man wähnt sich da in so einer rationalen Sicherheit, dass einem das sicher nicht passieren darf. Aber auf der anderen Seite müssen wir bedenken, es ist schon evolutionsbiologisch relativ klar, dass wir in der tiefsten Tiefe psychisch schon so verfasst sind, abseits unserer rationalen Aufgeklärtheit, so in diesem magischen Denken. Also wir gehen doch mehr oder weniger, viele von uns, davon aus, dass es die Erscheinungen der Natur gibt, die wir sehen können und die auch die Wissenschaft messen kann und Physik und so weiter. Aber dann gehen wir natürlich davon aus, dass es möglicherweise Dinge gibt, die wir nicht sehen können. und die diese Erscheinungen der Natur, die wir sehen können, beeinflussen vielleicht. Und vielleicht sind sogar die Dinge, die wir nicht sehen können, die weitaus mächtigeren Dinge. Und vielleicht können wir durch Rituale, durch Handlungen, durch Verhaltensweisen diese Mächte, die vielleicht viel größer sind als wie die sichtbare Natur der Welt, günstig oder ungünstig beeinflussen. Ich würde fast sagen, jede Religion lebt davon. Und dass wir evolutionsbiologisch so verfasst sind, ist klar. Wenn du musst dir vorstellen, ich tue das öfter im Sommer, gehe öfter, wenn ich so lang frei habe, dann gehe ich gern viel und vor allem schon am Vormittag und ich fahre dann gern in ein Waldgebiet, wo ich aufgewachsen bin. Und dort gehe ich dann oft lang und dann Mittag fahre ich zum Lieblingswirt und haue mir die Kalorien wieder auf, die ich im Wald verloren habe. Und mit einer Kardinalschnitten zum Abschluss.
Ausgerechnet.
Und in diesem Waldgebiet gibt es ein paar Stellen, wo man, das kennt man sicher, wo ich liebe so Waldstücke, wo der Wald so dicht ist, wo die Bäume noch so jung sind, wo man gerade einmal so vielleicht so, ja, gleich einmal über sich so ein ganz geschlossenes Dach hat von dichten Bäumen, also Nadelbäumen und alles ist zu. Und auch der Waldboden ist ganz weich, nur Nadeln und Moos. Und in so einem Abschnitt, wenn ich da drinnen bin oft, dann ist man auch so geräuschisoliert. Also da hat man auch so den Eindruck, man hört nichts mehr von der Außenwelt. Man ist so ganz in dieser, ja, in diesem Waldbodendach geborgen. Und wenn ich da oft drinnen bin, dann denke ich mir oft, du musst dir vorstellen, die Situation des Menschen war aber hunderttausende Jahre folgende. Also stell dir vor, wir würden jetzt da drinstehen in diesem Waldstück, du, ich und nur 40, 50 andere. Das ist die Sippe, die Gruppe, die wir sahen heute, halt, die da nomadisch herumziehen in diesen Wäldern und Wiesen und Gegenden. Ja? Und das ist vor mehr als vor 500.000 Jahren oder so. Und du musst dir vorstellen, wir stehen da drinnen und bewegen uns da in dieser Natur und wir wissen nichts. Wir wissen nicht, warum wird es hell, dunkel, wieder hell, dunkel, wieder hell. Warum fallen plötzlich Eiskugeln vom Himmel runter? Warum kommt überhaupt einmal eine Phase im Jahr, wo vor allem wieder eine Phase, wo es kalt wird, nichts mehr bliert, es gibt nichts mehr zum Essen, es droht der Tod ganz lang. Dann wird es plötzlich wieder warm, die Dinge blieren, es gibt wieder was zum Essen. Warum? Warum fällt mein Mitmensch plötzlich um? Oder warum wird mein Mitmensch plötzlich heiß, immer härter, gliert, schwitzt, ist rot, kann plötzlich nicht mehr gehen, plötzlich ist er tot. Warum redet er nicht mehr? Warum bewegt sich der nicht mehr? Warum schnauft er nicht mehr? Was ist da passiert? Ja? Das ist die Grundsituation, ein paar Millionen Jahre von uns Menschen sicher gewesen und ist wahrscheinlich heute noch, trotz höchster technischer Technik und Naturwissenschaft. Wir wissen kaum was. Ja? Die Naturwissenschaft ist ganz was Junges und wir wissen eigentlich nichts. Aber in dieser Verfasstheit sind wir aufgewachsen, oder in dieser Verfasstheit haben wir uns entwickelt. Und du musst dir vorstellen, die Menschen damals, so wie heute, sind aber nicht in dem Wald gestanden und haben gedacht, wir wissen es nicht, sondern sie haben eine Erklärung gehabt dafür. Warum Eiskugel runterfallen, warum der plötzlich nicht mehr schnauft und sich nicht mehr riert und warum es finster wird und hell wird. Die Menschen haben irgendeine Erklärung gehabt. Die Azteken zum Beispiel, glaube ich, waren es, haben jede Nacht einen umgebracht, einen Menschenopfer dargebracht. Irgendwann sind ihnen die Leute ausgegangen, dann hat man Viecher genommen, also ne, sonst gingen da mal die Leute aus. Und man hat jede Nacht ein Opfer gebracht, weil dieser jeweilige Gott, ich weiß nicht mehr, mal schauen, wer da so die Götter waren, aber es hat halt einen gegeben auch, der unter anderem zuständig war dafür, dass die Sonne wieder aufgeht in der Früh, also dass es wieder hell wird. Und es war klar, man muss in der Nacht ein Opfer bringen, damit dieser jeweilige Gott diese Sonne wieder aufgehen lässt. Und das hat tadellos funktioniert. Ja. Immer wenn die in der Nacht dann umgebracht haben, ist nächsten Tag hell geworden. Also die Geschichte war sozusagen fast so bewiesen, als es diesen Gott gibt. Es hat ja funktioniert. Und in dieser Verfasstheit sind wir nach wie vor. Wir glauben nur, ja, in unserer westlichen Welt, wo wir jetzt gerade leben, Österreich, Deutschland, keine Ahnung, Technik, Wissenschaft, was wir jetzt ein bisschen haben, dass das tiefste Aberglaube wäre. Aber in der tiefsten Tiefe sind wir so verfasst, durchaus mehr oder weniger stark. Ne, nur ein Beispiel. Ich habe mir schon wahrscheinlich oft genug geoutet da im Podcast, dass ich an gar nichts glaube. Ja? Und auch ich bin in diesem magischen Denken verhaftet. Vollkommen klar. Mir ist das aufgefallen, vor ein paar Wochen einmal habe ich mit, wenn ich geredet habe, auf jeden Fall haben wir geredet vom Autofahren. Und ich sage, weißt du, ich glaube, ich habe schon 20 Jahre oder was keinen Unfall mehr gehabt. Und was habe ich sofort getan?
Die Finger überkreuzt wahrscheinlich.
Nein, geh, bitte, was Holz tut man denn geklopft. Bei uns? Ja sicher, dreimal Falzklopf sofort. Ne? Und ich habe richtig gespürt, ich muss es tun, weil was ist, wenn man es nicht macht, dann passiert es.
Ne? Was wäre gewesen, wenn es trotzdem passiert wäre? Dann hättest du
fest
genug geklopft.
Das ist dann wurscht. Aber das ist in uns drinnen. Ne? Also so frei sind wir nicht von dem. Und schon gar nicht, wenn es um einen Tod geht und schon gar nicht, wenn es um einen eigenen Tod oder um einen Tod von einem Angehörigen geht. Sobald es um einen Tod geht, wird diese Dimension in uns massiv zum Klingen gebracht. Und wer weiß, wie die Menschen in der tiefsten Psyche funktionieren und dass das Thema Tod mehr Angst macht, als was uns zugänglich ist. Wenn du darüber Bescheid weißt, hast du massive Macht. Mhm. Ich glaube, ich konnte das 10-fache verdienen im Jahr, was ich jetzt verdiene, wenn ich da ein bisschen herum. Doktor Tat.
Aber wollen wir dich nicht auf komische Gedanken bringen?
Aber weißt du, was ich meine? Also es hat einmal ein Psychiater ein gutes Beispiel gebracht, wie man das bei sich überprüfen kann, wie es um das magische Denken bestellt ist. Er hat gesagt, schreib auf einen Zettel groß einen Namen eines Menschen, den du am meisten liebst. Lebenden Menschen. Und wenn es Kinder sind, schreibst du 2, 3 Namen hin. Mhm. Und dann steht da, ich fantasiere jetzt einen Namen, dann steht da zum Beispiel August. Und dann hat er gemeint, schreib's drunter, August wird morgen beim Verkehrsunfall sterben. Da werden viele von uns bemerken, wenn du das hinschreibst, fühlst du dich nicht wohl und viele behaupten, wir werden es gar nicht hinschreiben können. Mhm. Und was auch noch interessant ist, wenn du das hinschreibst, natürlich passiert mit dem August wahrscheinlich morgen gar nichts. Aber wurscht, was mit diesem August wann auch immer passiert und wenn es 12 Jahre dauert und wurscht, was es ist. Mhm. Wenn was Schlimmes passiert, wirst du das auf das zurückführen. Mhm. So sind wir gestrickt durchaus. Also nicht nur als Grundlage sozusagen, was unsere Verfasstheit in diesem magischen Denken betrifft, evolutionsbiologisch verständlich. Ja, wir erleben das ja heute, trotz Technik oder Wissenschaft büßt ja Religion oder Esoterik an nichts ein. Mhm, ja, also im Gegenteil sogar. Im Gegenteil, desto komplexer die Welt wird, desto mehr uns die Naturwissenschaft zeigt, wir wissen gar nichts und es ist alles viel komplexer, desto mehr Zulauf haben diese Ideen wieder. Ne? Also es gibt Studien, die sagen, dass die Esoterik, glaube ich, in Deutschland eine ähnliche Umsatzhöhe hat im Jahr wie die Bauwirtschaft oder die Brauwirtschaft. Nicht die Bau, sondern die Brauwirtschaft. Ja? Milliarden Umsätze im Jahr.
Meinst du, hängt das davon ab, wie viele Fragen sich auftun? Also je mehr Fragen wir haben und vermeintlich durch irgendeine Religion oder ähnliches Antworten bekommen, umso eher sind wir geneigt, uns dem hinzuwenden? Oder liegt es an wie krisenhaft eine Zeit ist, dass wir uns eher die Geborgenheit suchen in etwas Übernatürlichen?
Ja, ich glaube, wahrscheinlich Letzteres kann man gegenwärtig am meisten beobachten. Ne? Desto mehr Dinge passieren, die Angst machen, Pandemie, Krieg, Wirtschaftsdinge, desto mehr auch Dinge passieren, die einfach uns vor Augen führen, wie komplex die Welt ist und wie wenig wir eigentlich im Griff haben, desto verständlicher wird dieser Griff in diese magische Dimension, die man dann vielleicht durch Rituale oder durch Übung, durch spirituelles Erwachen dem entgehen kann oder so, ja, keine Ahnung. Also der Markt ist ja voll von diesen Dingen. Ich schaue mir auf Facebook ja gern solche Dinge an, wenn irgendwelche Coaches oder Lifestyle, Spiritualitäts, Engel, Energiearbeiterinnen da was immer anbieten und wenn man sich das anschaut, dann spült der Algorithmus dir das immer zu, dann in Zukunft. Und der Markt ist ja übervoll von solchen Angeboten.
Ja, eben auch, weil wahrscheinlich die Antworten auf die Fragen nie ausgehen oder es immer wieder unbeantwortete Fragen gibt. So gebildet man sein mag, so viel man auch lesen kann oder so viel komplexe Inhalte einem auch verständlich werden, desto mehr Fragen oft tun sich ja auch wieder dann auf.
Ja, es gibt eine Frage, die niemals beantwortbar sein wird, aber man versucht es halt und manche Religionen oder esoterische Strömungen geben vor, eine Antwort zu haben, aber das ist, was für immer unbeantwortbar werden bleibt, ist der Tod. Wir wissen nichts, sozusagen. Und das auszuhalten, das wäre das Gegenmittel. Also wir müssten uns eigentlich reinfinden in diese Komplexität der Welt, in diese Ohnmacht, was das erzeitigt, ne, und so weiter. Also wir brauchen eigentlich eine Ohnmachtskompetenz. Wir brauchen auch ein Stück weit Sicherheit in der Unsicherheit. Wir brauchen ein Stück weit Sicherheit in der, wie man so schön sagt, das moderne Wort Ambiguitätstoleranz, also dass Dinge mehrdeutig sind und nicht eindeutig. Aber diese Dinge, so wie die Schamanen oder sonstige Ideen, bieten ja sozusagen eine Vereindeutigung der Welt. Mhm. Aber die werden wir nicht kriegen. Und wenn man aber daran festhalten will, dass man die Welt vereindeutigt, wird es wahrscheinlich zu massiven Konflikten und Unfrieden führen. Also im Sinn von, weil dann geht es wieder um Wahrheiten und wer hat die Beste und die muss durchdruckt werden. Ne? Oder so. Also das ist das ewig gleiche Spiel. Ne? das, was da jetzt passiert oder was du jetzt mit der Schamanin oder das, was ich jetzt gesagt habe, gegenwärtig, das hat ja wahrscheinlich die letzten 10.000 Jahre noch nie was anderes gegeben als wie diese Auf- und Abbewegungen in diesem Zusammenhang.
Auffallend jetzt bei dieser Betrugsmasche der selbsternannten Schamanin ist ja auch, dass die ausgesprochene Bedrohung vorwiegend nahe Angehörige betroffen hat. Also von jenen Fällen, wo man bisher weiß, die Tochter, die eben einen tödlichen Unfall haben wird, der Angehörige, wo gesagt wurde, der will sich das Leben nehmen, wenn nichts passiert und so weiter. Würdest du sagen, wiegt in uns die Angst vor dem Tod eines nahen Angehörigen vielleicht sogar mehr als die vor unserem eigenen? Oder sind wir da einfach nur leichter verführbar, wenn es um unsere Lieben geht?
Ich glaube, im vordergründigen Erleben, sogar in der eigenen Psyche, würden wir wahrscheinlich das, wenn man uns konfrontiert, das als erstes erleben, das erste auftreten, dass die Angst um meine Tochter natürlich viel größer ist als wie ums eigene Leben. Vordergründig. Ja, das ist sicher. Also, da kannst du am besten Meta machen. Also die Schamanin ist sicher sehr gut beraten, was da hat, das so zu machen, also mit der Tochter zu kommen und nicht mit dem Tod von der Frau selber, also deinen eigenen Tod. Mhm. Da machst du sicher mehr Meta, ja.
Es ist ja auch da natürlich völlig unklar, welcher rhetorischen oder manipulativen Tricks sie sich noch bedient hat.
Ja, sowieso.
Sie ist ja nach wie vor flüchtig, aber man kann davon ausgehen, dass sie es offensichtlich gut verstanden hat, eine gewisse Glaubwürdigkeit zu vermitteln, sowohl in das skizzierte Szenario als vor allem auch in ihre Fähigkeiten, diese dann abzuwenden.
Ja, ich bin mir sehr sicher, dass diese Schamanin keine besonderen Talente da jetzt gehabt hat, die zu überzeugen. Also es ist sehr erstaunlich, wenn es um solche Dinge geht, wie wenig Begabung man da Menschen beeinflussen kann. Also das ist erstaunlich. Also ich fahre ja öfters auf so Veranstaltungen, haben eh schon einmal geredet, ne, Jenseitskontakt, oder ich war jetzt bei einem, der so Vorträge hält, der sieht den absoluten Beweis darin, dass es Nahtoderfahrungen gibt. Also es finde absolute Beweis, dass es eine Seele gibt, die nach dem Tod weiter existiert und so. Mhm. Und wenn ich solche Veranstaltungen besuche, dann ist es immer unglaublich ernüchternd für mich oder erstaunlich, das hätte ich vorher so nie gedacht, wie mit wenig besonderen Mitteln man da Menschen davon überzeugen kann. Also der braucht nicht einmal Charisma, da gar nichts. Also diesen Jenseitsmenschen, den ich dazugehocht habe, aber da kommen hunderte Leute und der macht das seit über 20 Jahren. Der ist so ein Superstar in der Esoterik- und Nachtod-Seele-Szene. Das ist erstaunlich, wie schlecht, wie unsympathisch, wie unfähig im Umgang mit Menschen der ist auf der Bühne. Also unglaublich. Ja.
Aha, okay.
Also ein verrauchter, ein bisschen Verdacht von Alkoholiker, krantiger Typ, der irgendwelche Zählen oberlässt und das auch noch irrsinnig schlecht macht. Also das ist schon sehenswert deshalb, wie schlecht kann man sein auf einer Bühne stehen. Mhm. Da war ich ganz entsetzt, sozusagen, wie leicht es geht. Aber er sagt halt nicht, man braucht nur Dinge, die halbwegs plausibel klingen, sobald was halbwegs überzeugend klingt. Und dann, wenn der dann sagt, ja, und er kriegt sehr viele Berichte, dass halt, wenn die Oma stirbt, die Uhr stehen bleibt, dann siehst du schon viele im Publikum sich gegenseitig zunicken, die Schwestern, weil das einer Oma auch immer erzählt hat, wie der Opa gestorben ist, dass die Uhr, und schon ist die Geschichte erledigt. Ne? Also ich würde dieser Schamanen da oder überhaupt nichts groß. Also,
davon wäre ich jetzt naiverweise ausgegangen, dass es da irgendwie eine besondere Fähigkeit
braucht es nicht. Geh einmal auf solche Veranstaltungen und wirst sagen, Alter, da brauchst du gar nichts. Also das ist
wurscht. Es ist ja eigentlich erstaunlich, dass das so selten vorkommt oder aufkommt, weil wenn es so einfach ist.
Ich glaube, dass wenige halt dann doch, also jetzt muss man eins, die Kirche im Dorf lassen, ne? Dass zum Beispiel die meisten,
Energie,
genau, die meisten, die jetzt vielleicht sich in der esoterischen Welt als was auch immer betätigen, als Heilerin, Energetikerin oder Jenseitsmedium, ja, keine kriminelle böse Absicht haben, sondern felsenfest selber überzeugt sind, diese Begabung zu haben, da mit einem Toten zu kommunizieren und da irgendwas Gutes zu tun und in einem ganz normalen Dienstleister-Sinne vielleicht dann, weiß ich nicht, Hausnummer jetzt da 100 Euro verlangt für unsere Session oder so, ja, wie halt eine Psychotherapeutin auch. Also da unterstehe ich den allermeisten überhaupt keine kriminelle Energie. Das, was die Schamanin ausgezeichnet hat, da offenbar, und das darum hat es funktioniert, es ist nicht irgendeine besondere Begabung, glaube ich, sondern einfach eine botzenkriminelle Energie. Du musst ja dann einmal auf die Idee kommen, und sagen, jetzt probiere ich es bei jedem so weit, wie viel Geld kann ich rauszuzutzeln aus
ihm. Ja, da vorbei geht an mir.
Ja, und wie viel Geld kann ich aus dem nächsten, so weit ich es rauszuzutzeln kann, zutzelt es raus und wurscht wie viel. Und das rein nur auf das abgesehen auch. Ne? Also ich unterstelle den meisten in diesem Feld tätigen Leute, die da was anbieten, ja nicht diese Energie, ne? Also nicht diese Absicht.
Ja, ja. Na, und auch dieser klare Wille, die Angst des anderen zu instrumentalisieren.
Ja, klar. Nein, die anderen meinen es ja gut und die anderen wollen ja den Angst nehmen und wollen ja sagen, dass alles in Ordnung ist und dass man und so weiter, ne? Also die, und das geht halt alles so leicht, da braucht es ja gar nicht diese außerweltlichen Dimensionen von Tod und Geister und Glaube und Tod und nach dem Tod. Es ist einfach sichtbar mittlerweile, der glaube ich schon auch, dass so eine der destruktivsten Suggestionen oder unserer Zeit ist wahrscheinlich, ist die Suggestion oder die Vorstellung, dass es im Leben darum geht, dass man glücklich ist. Und das ist halt nicht. Das menschliche Leben ist halt alles. Ist Angst, Schmerz, Tod, Krankheit, Freude, Glück, Liebe. Es ist halt alles. Ja, aber das Bestreben ist, gute Gefühle ja, schlechte Gefühle nein. Ne? Und wenn es mir schlecht geht, dann habe ich was falsch gemacht. Und ich kann was tun, das besser ist. Ne? Positive Psychologie. Schreibe jeden Tag ein Dankbarkeitstagebuch und schon ist besser. Ne? Und so. Also, das ist jetzt plump, das. Aber ich überspitze das jetzt. Aber das ist alles von dem halt auch getrieben. Ne?
Ja, trotzdem ist diese Angst natürlich ein wirklich, ja, eine mächtige Waffe, der man sich auch bedienen kann. Eine dieser Opfer hat das ja auch regelrecht so beschrieben, dass sie in dem Gespräch mit der Dame von einer wortwörtlich Welle der Angst ergriffen
wurde. Ah, okay, das habe ich gar nicht gehört.
Mitgerissen worden sei. Und da ist ja schon auch, oder ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass halt das so eine fatale Nebenwirkung von Angst ist, die in manchen, im biologischen Sinne, in manchen Bereichen hilfreich sein kann, aber dass sie uns ein Stück der Rationalität in dem Moment auch beraubt. Also man kann auch, wenn die Angst flutet, im wahrsten Sinne des Wortes nicht klar denken.
Klar, und bist dann nicht mehr zur Reflexion fähig, weil sonst müsstet ihr ja mal schnalzen, ne? Sonst müsstet ihr ja mal ein bisschen hakeln. Ne? Es geht nicht nur mit Angst, ich glaube, es geht auch mit Gier, ne? Also oder mit unstillbaren Bedürfnissen. Also das passiert auch Leuten, denen Geld versprochen wird oder so. Ich kann mich erinnern an einen Fall. Ich habe ja öfter mit der Polizei zu tun, seminartechnisch, und da habe ich neulich einmal mit einem Oberst von der Kriminalpolizei über diesen Fall sogar geredet, weil mir der ein bisschen erzählt hat, weil es da, wo sie zuständig sind, so also neue Betrugsmaschen gibt mit was, ich weiß es gar nicht mehr was. Und dann habe ich ihm das erzählt, was eh damals sehr medial breit aufgetaucht ist. Das war in Oberösterreich, wo Menschen vorgegeben haben, sie hätten ein Mittel erfunden, wo sie Geldscheine verdoppeln können. Also das haben sie dann dem auch vorgeführt mit einem Trick natürlich. Haben da irgendwie 20 Euro in eine Flüssigkeit gelegt und dann waren es 22 Euro Scheine vor mir. Und was hat dieser Mann getan? Der hat sich verführen lassen von denen. Der war Unternehmer, musst du dir vorstellen, Unternehmer. Ja, und hat, also, jetzt sagt, der ist vielleicht sonst geschäftlich sehr rational und sehr weiß, dass auf die Bäume keine Schaumrollen wachsen oder so. Und jetzt hat der sein ganzes Geld, was er nur irgendwie freimachen hat können, an Bargeld da locker gemacht und hat sich mit diesen beiden Typen daheim getroffen, bei ihm daheim. Und die haben gesagt, ne, dann hauen sie das ganze Geld in die Badewanne, schicken das Mittel rein und dann hat er das da bitte. Ne? Aber natürlich, haha, jetzt kommt's, er darf nicht dabei sein. Ne? Und die waren dann durchs Badfenster mit dem Geld dahin, ne? Sehr klar.
Ja, unglaublich.
Also auch die Gier auch, ist auch
die. Ich wollte gerade sagen, die Gier ist scheinbar auch recht Angst, lukrativ. Ja. Ja. Aber in dem Fall, dass man davon ausgeht, dass man auf einmal alles
duplizieren ist schon muss erstaunlich,
und nicht sagen, machen wir mal 10 Euro.
Was viel interessanter wäre, ist natürlich viel interessanter, bevor ich mit der Schamanin mich unterhalten möchte, oder weil da ist mir relativ klar, das eine, was wir gerade gesagt haben, da mit dem irgendwas aufzutreten, das ist nicht schwer und auch, du brauchst kein besonderes Talent, das geht sehr plump und der Rest ist kriminelle Energie wahrscheinlich. Aber viel spannender wäre die Betroffene, die das gezahlt hat. Wie ist das genau abgelaufen? Diese Dame oder diese Menschen genauer kennenzulernen, wäre auch spannend. Also nicht nur, um diese Dame besser zu verstehen, sondern auch, um uns alle besser zu verstehen in diesen Dingen. Ja, also es wäre sozusagen eine tiefere Betrachtung der Dame in diesem Prozess mit dieser Frau spannend gewesen. Weil man darf jetzt diese Frau, oder wer das auch mal war, weiß ich gar nicht, diese 700.000 Euro gezahlt hat, die kann in allen anderen Lebensbereichen sehr sachlich, rational und vernunftgeleitet ihr Leben wird die bewältigen und ganz nüchtern, ne, kann,
ja.
Aber was ist da passiert, genau in dieser Dynamik, in diesem Kontext mit dieser selbsternannten Wunderfrau, dass dann das so eine Dynamik gekriegt hat? Ja? Und das hat ja fast was Hypnotisches oder fast was Trance-ähnliches, weil so viel Geld irgendwie herzubekommen, auch wenn es zitzelweise ist, bedingt ja immer wieder eine Loslösung von dieser Schamanin. Also die wird ja nicht 24-7, bis die 700.000 gehabt hat, neben ihr gestanden sein. Oder schon, ich weiß es nicht. Oder hat die das auf einmal angehoben oder wie ist das gegangen?
Was diese Summe betrifft, weiß ich nicht. Ich habe nur Berichte gelesen von anderen Opfern, wo jetzt die bezahlte Summe nicht so hoch war, aber trotzdem auch 20.000, 30.000.
Okay, das geht man auf einmal ab vielleicht. Ne?
Also die Details wage ich jetzt da nicht irgendwas Falsches oder möchte ich nichts Falsches sagen. Mhm. Aber es dürfte schon auch einfach immer wieder diese Angst, dass diese Todesgefahr noch nicht gebannt sei, ausgereicht haben, um weiter Geld zu bekommen.
Mhm. Was auch sicher wichtig ist, glaube ich, in so einem Fall, ist, weil das, was ich erst erzählt habe mit der Geldvermehrung da oder mit dem Beispiel, war es auch so. Es funktioniert wahrscheinlich nur besser, wenn die Täterin oder so, ja, einem anderen Kulturkreis angehört. Weil vor einem Fremden hat man entweder Angst oder Faszination. Wenn ich jetzt da mit einem Steirer Dialekt hingehe und sage, was der Tochter und so weiter, dann das kommt nicht so gut. Also das macht schon auch was aus, die Aura dieses medial begabten, aus einer anderen Kultur kommenden Menschen, das hat schon noch was, ne? Also da fährt das noch stärker.
Ich denke dann auch immer, wie unglaublich schlimm muss das sein für die Opfer, wenn dann klar wird,
dass sie
betrogen worden sind und dass ihre Angst so missbraucht worden ist. Ja. Und nämlich auch diese Frage, wie konnte ich auf sowas reinfallen? Ja. Also wenn man ja dann völlig rational quasi und entzaubert auf diesen Wahnsinn hinschaut.
Das ist das, was ich zuerst gemeint habe. Das darf mich wahnsinnig interessieren, dass in diesem ganzen Geschehen diese Trance nie anreißt. Nicht, dass ich mir als Betroffene dann irgendwann einmal einfach, wenn ich wieder Geld erhebe oder wieder an das denke, oder dass da nicht einmal Momente gibt, wo ich aus dieser Benommenheit oder aus dieser Trance erwache sozusagen ein Stück weit und mir denke, Alter, was tue ich da? Was ist da los? Was rennt da gerade? Ne? Also, dass man da nicht in eine Reflexionsebene kommen kann scheinbar. Also, wie hat sie auch das vor sich selber immer wieder dann gerechtfertigt oder?
Naja, vielleicht schützt einem da auch das daran glauben wollen ein Stück weit, weil natürlich wie in dieser einen, ich weiß es auch nur von dem einen Bericht, die eine Dame, wo ein ganz konkretes Datum genannt wurde, wann die Tochter verunfallen soll. Natürlich ist dann so an diesem Tag der Unfall tatsächlich nicht passiert, dass der vermeintliche Beweis. Ja. Und dann kann man wieder loslassen und dann ist es auch wahrscheinlich in Vergessenheit geraten. Und die ist zum Beispiel, der ist es dann erst klar geworden, viele Jahre später, als sie jetzt, wie dieser Betrugsfall im großen Stil aufgekommen ist, in den Medien gesehen hat, dass diese Dame, wo sie dann auch ein Foto gibt, viele Menschen um ihr Geld gebracht hat und sie dann auch sogar noch Schmuckstücke von sich selbst erkannt hat im Fernsehen. Ja, dann ist ihr die Geschichte eigentlich wieder eingefallen, so richtig. Und
Die hat 700.000 Euro gegeben, hat, das ist schon Jahre zurück.
Nein, nicht die 700.000, sondern eine andere Summe. Ja, die hat ja viele um ihr Geld gebracht. Ich glaube, es belauft sich mittlerweile auf 10 Millionen Euro. Wahnsinn, ne? Der Gesamtschaden.
Cool. Also interessant. Ich würde solche Dinge ja um die Hälfte löschen. Weißt du, was ich meine? Also ich mache es billiger. Aber
du machst es schon für die Kardinalschnitte, ich weiß.
Genau. Es ist halt so, dass unser Gehirn einerseits süchtig ist, auch noch Herstellen von Zusammenhängen, wo kann sein. Und einfach, es ist einfach dieses Erlösungs- und Erfüllungsbedürfnis in uns so groß, unstillbar groß. Diese Abwehr der Ohnmacht eigentlich der Welt gegenüber, ne? Und da einzugreifen und die Welt beherrschen zu können, eben die Natur, die wir nicht sehen, vermutlich, ne, gibt's was drüber und diese Mächte können wir uns günstig oder ungünstig stimmen, ist so alt, wie die Menschen wahrscheinlich um einen Tod wissen.
Mich würden ja auch jene interessieren, vielleicht meldet sich ja einer bei mir, der vielleicht von der Dame angesprochen wurde und nicht auf die Masche reingefallen ist.
Sicher genug.
Weil mich das ja auch interessieren, also es wäre ja auch interessant, was der sich gedacht oder die sich gedacht hat beim selben Bedrohungsszenario.
Ja, ja.
Und was ihn geschützt oder sie geschützt hat, was andere nicht schützen konnte, um herauszufinden, wie man sich vielleicht, so man das überhaupt kann, vor solchen Angstwellen, die einen dann so in Situationen reiten können, vielleicht umsurfen kann.
Ja, genug natürlich, die hat sicher viele Fehlgriffe, ne, bis sie einmal nicht erwischt, wo es so weit gehen kann dann. Ne. Wir hatten ehrlich einmal eine erzählt in einem Seminar und ich habe mir das leider jetzt dann nicht gemerkt, ich habe es aufgeschrieben, aber ich weiß nicht mehr wo. Da hat es eine Künstlergruppe gegeben. Eine Künstlergruppe, also das sind eigentlich Philosophen, Philosophiestudenten gewesen, dann haben die eine Künstlergruppe da gegründet und die haben in Graz oder in Wien, glaube ich, in Graz, haben die auf irgendeiner Fußgängerzone ein Zelt aufgebaut. Also, ja, wie ist das, da sitzt dann eine Wahrsagerin drinnen, ja. Und haben angeboten, jeder kriegt 100 Euro, wenn er seine Seele in Teufel verkauft. Ja? Und das hat natürlich niemand getan, ne?
Aha.
Also die 100 Euro wird dann fast keiner. Ne? Das ist so ähnlich wie Schreiber von Zell August und schreibt drunter, ja. August wird morgen beim Verkehrsunfall sterben.
Aber jetzt mal Hand aufs Herz, würdest du das machen?
Ja, ist eine gute Frage. Ja. In dem Jahr dreimal klopfe, wenn ich vom Umfeld rede, ich weiß es nicht. Ja. Nein, aber das ist spannend. Aber da sind wir dort. Was
das würde ich, glaube ich, schon machen. Okay.
Also. Für Hunden, was würdest du schon machen?
Also meine Seele an den Teufel vermeiden.
Was 100 Euro kriegst du,
ne? Da würde ich hier nicht drauf reinfallen. Also das würde mich nicht so erschrecken,
Oder wie? Nein, vielleicht hast du es nicht verstanden. Die haben ein Zelt aufgestellt und wollten genau das probieren. Die haben gesagt, sie haben das ein bisschen so mit Brimborium und huhuhu. Und du kriegst 100 Euro.
Dann habe ich es richtig verstanden.
Du kriegst 100 Euro, wenn du dafür den Teufel der Seele verkaufst.
Ja.
Genau. Und das haben sie gut, wie keiner hat das gemacht.
Aha. Na, ich glaube, ich würde es machen, weil das würde ich nicht glauben.
Ja, genau. Aber da garantiere ich dir, dass du von 100 wahrscheinlich nur 10 kriegst. Wenn du aber hergehst und sagst, zahl du mir 100 Euro und ich schütze dich auf Lebenszeit vor dem Zugriff vom Teufel, dann hast du wahrscheinlich...
Da bin ich dabei.
Dann hast du... Verstehst du?
Also, ja, ich weiß. Also das wird bei mir, glaube ich, auch mehr funktionieren. Ja, Aber das mit der Seele, das wäre für mich so... Dafür bin ich zu wenig Teufels...
Also genau. Aber da wirst du... Wenn die Situation passt, das Zelt dort steht, die drei Typen, weiß nicht, wie die ausschauen und was machen die für ein Brimbamburi und rundherum und huhuhu, ja.
Ja, wäre spannend.
Es wird ja nicht so sein, dass die gesagt haben, verkaufst du den Teufel der Seele, du sagst, ja, passt, hast du 100 Euro vierte, sondern da ist ja dann was gemacht worden, ne, also irgendein Huhu, also Hokus Pokus und so, also, ne, weiß nicht recht, ja. Und ja, ich möchte wissen, was du denkst.
Dann, ja,
mit ne, ich möchte wissen, was du denkst, wenn du in einer Woche, in drei Wochen, in zwei Monaten auf einmal voll krank wirst oder so. Oder kriegst du auf einmal Fieber an den Haufen oder du hast einen Unfall. Oder? Ich möchte nicht wissen. Naja.
Diesen Zusammenhang wahrscheinlich.
Nein, so eben. Diese Verfasstheit in diesem Animismus, sagt man auch, ne, dass wir ausgehen davon, dass alles beseelt ist und irgendwie eben hinter den Dingen, die wir sehen und so, dass da was gibt, was wir nicht sehen, aber günstig oder ungünstig für uns beeinflussen können. Ne? Das ist ja das Bestreben immer schon gewesen. So ist die Wissenschaft entstanden, ne? Logischerweise. Ne? Also Wissenschaft wäre nicht entstanden, wenn wir nicht immer schon das Bestreben gehabt hätten, die Komplexität der Natur zu reduzieren und sie gegen den Tod zu stemmen mit Händen und Füßen. Ne? Und was halt heute ein Laborbube von der Röntgenbilder Antibiotikum ist, war halt früher oder in manchen wirklichen Heiden oder heute auch trotz Antibiotika zusätzlich irgendein schamanistisches Ritual oder irgendwas. Ne?
Ja, und was heute vielleicht der Teufel oder der sonst irgendwas ist, ist dann in 50, 100 Jahren ganz was anderes, ne? Mit
ja,
dem man wohnen kann. Da ist es, weiß ich nicht, ein KI.
Ja, wurscht, ganz
gesteuerter Funke, der dich
einsucht. Das lässt sich wahrscheinlich unmöglich, also auch wenn es sich erheben lassen würde, kannst du das wahrscheinlich niemals zusammenfassen auf irgendein Medium, dass man es, oder du würdest das wahrscheinlich in einem Leben nicht lesen können. Seit es Menschen gibt mit diesem Ich-Bewusstsein und dieser, ja, wie wir erst das Beispiel gebracht haben, vor 500.000 Jahren, 50, 60 Leute da nomadisch in diesem Waldgebiet und wissen nicht, warum blitzt es, warum stirbt mein Mitmensch. Wenn man von dieser Stunde der Geburt, wenn es da eine gibt, des Ich-Bewusstseins des Menschen, ne, bis heute es an Gottheiten, Rituale, Belege, Dämonen, Zauber gegeben hat, da man es aufschreiben darf, das kannst du wahrscheinlich in einem Leben nicht lesen, weil du nicht fertig wirst. Also weil du wahrscheinlich 300 Jahre brauchst, das alles durchzulesen, welche Gottheiten, welche Formen von ja, Buß- und Sühne-Rituale, dass man tun, wurscht was. Ja. Ja. Also wir könnten sagen, wir sind der Homo Faber, der gestaltende Mensch oder der Homo Economicus, aber wahrscheinlich sind wir in Wahrheit der Homo Animismus oder der Homo Geisterjäger oder so, ich weiß es nicht. Ja.
Also das, aber du so sagst auch immer so schön, zwar in anderen Zusammenhängen, aber du sagst, ich irre mich vorwärts.
Wir irren uns vorwärts, genau.
Ja, ich finde diesen Satz und so schön. Da denke ich mir auch, die haben dann irgendwann auch vielleicht vergessen oder kein Opfer mehr gehabt oder keines mehr hergeben wollen und festgestellt, wow, es wird trotzdem hell.
Ja, und andere Kulturen sind auf was anderes gekommen. Ne? Andere Gruppierungen haben das Bild nicht gehabt, haben was anderes da, haben andere Dinge angewendet. Wir dürfen natürlich jetzt auch nicht hergehen und sagen, weil ich da die Wissenschaft einmal in den Mund genommen habe, warum das so wichtig ist, was die Wissenschaft tut, ist ja das. Die Wissenschaft geht ja nicht her und sagt, wir wissen es und so ist es und Schluss aus. Und die Wissenschaft sagt, wir haben gesicherte Annahmen, dass per jetzt so ist, wenn wir morgen drauf kommen, dass wir falsch gelegen sind, dann widerrufen wir das. Das ist das, was Wissenschaft auszeichnet. Wären wir nicht bereit, sozusagen Dinge fallen zu lassen, eine Theorie, eine wissenschaftliche Theorie ist nur dann gut, wenn es auch falsch sein kann. Hätten die Azteken damals die Welt umspannend Macht gehabt und die Macht gehabt, auch militärisch die Welt niederzudrücken, würde man heute noch in der Nacht den Menschen ankämpfen, damit man die Sonne aufgeht, logisch. Weil dann sind wir bei Wahrheiten und bei heiligen Schriften und bei weiß nicht was. Und da wird es immer ungemütlich. Ne? Und Wissenschaft ist eher sowas, wo man sagt, eher, darum fahren wir vielleicht in der westlichen Welt nicht so schlecht, auch wenn viel Gestörtes rennt, weil wir uns doch, soll man sagen, einigen wir uns auf Sachen, wo wir sagen, das ist jetzt halbwegs plausibel. Ne? Wir haben halbwegs gesicherte Annahmen, kann aber morgen anders sein. Und eine Theorie ist nur dann gut, wenn es auch falsch sein kann. Aber das muss man mal ausholen, weil da ist man nicht bei Wahrheiten, da ist man nicht bei Eindeutigkeit, da ist man nicht bei der Vereindeutigung der Welt. Da bist du dann bei Ohnmachtskompetenz, bei Sicherwerden in der Unsicherheit. Und da ist nicht meine eigene Meinung verteidigen bis aufs Blut, sondern es könnte auch der andere Recht haben und das ist so. Ne? Und es gibt nicht die eine Wahrheit, aber wenn man die will, wird es ungemütlich. Ne? Das ist so irgendwie das Problem. Ne? Also das ist eigentlich, um was es eigentlich geht. Ne? Also dieses Aushalten des Nichtwissens sozusagen oder sich darin einzuüben. Ne? Sich einzuüben, was heißt es für ein Leben, die Dinge nicht machen zu können. Wir haben die Dinge nicht im Griff, wir können über die Dinge nicht verfügen. Sondern sehr begrenzt. Ne?
Weil ich ja immer noch, also ich hänge an diesem Wort Ohnmachtskompetenz, das finde ich sehr schön und interessant. Das eine ist eben diese sogenannte Ohnmachtskompetenz vielleicht zu erlernen oder zu etablieren. Das andere, was ja so perfide in diesem Fall ist, ist ja auch, dass diese vermeintliche Schamanin das potenzielle Opfer verantwortlich macht. Weil ich ja dieser Person plötzlich die Macht gebe, es abzuwenden. Ja, ja. Und dann ist es halt auch mit der Ohnmachtskompetenz schwer zu sagen, naja, schauen wir mal, was passiert. Also das ist schon eine sehr, wie soll ich sagen, perfide Kombination von Angst und Verantwortlichkeit, die man da erfindet, um an sein Ziel zu kommen.
Das Ähnliche hast du ja, da geht es natürlich nicht um Ausbeutung und um Geldvernichtung und so weiter oder dass ich da kriminell irgendwie betraut werde, aber um die Wissenschaft jetzt da wieder vom Sockel zu holen ein bisschen, ne, das ist ja das, was viele Leute erleben, wie du jetzt gesagt hast, diese in diese Verantwortung, oder wie hast du jetzt gesagt, in diese...
Jemanden die Verantwortung dafür zu übergeben. Genau. Ja, du hast es in der Hand, ob der jetzt stirbt oder nicht.
Genau, und wir haben sehr schnell ein Ähnliches, ne, wenn man sich zum Beispiel an die Medizin wendet. Ja, ich habe öfters in meiner Praxis schon Leute gehabt, die krebskrank sind oder die Angehörige verloren haben an Krebs. Und wenn die erzählen, was sie mitmachen im Kontext Behandlung und ärztliche Einschätzung, du bist genauso einer Willkür ausgeliefert. Der eine Arzt sagt das, der andere sagt das Gegenteil. Die eine sagt, na unbedingt. Die andere sagt, na auf gar keinen Fall. Die andere sagt, das ist Standard bei der Chemotherapie, dass man das und das dazu gibt. Die andere Ärztin sagt, na auf gar keinen Fall. Und. Also du bist auch dann als Patientin oft, ne? Entweder ich vertraue jetzt dem, gib mir dem hin oder nur den einen, hoch auf die anderen nimmer oder ne? Wenn es aber ums eigene Leben geht, wenn du so richtig krank bist und die sind tot, dann wird es extrem zart. Ne? Und dort ist auch oft sehr wenig Eindeutigkeit. Ich habe das privat erlebt, dass mein Bruder hat eine Nieren transplantiert bekommen einmal und meine Mutter dann im selben Krankenhaus, auf derselben Abteilung, wollte sie dann wissen, so die nächste Zeit, wie schaut es jetzt aus mit Essen, Kochen, Trinken, ja, und so, was dürfen wir dann essen? Und auf derselben Abteilung, also Ärztinnen, die Kollegen sind, auf derselben Abteilung, völlig widersprüchliche Ansagen. Und du stehst da als betroffene Konsument unter Anführungszeichen und musst, ja, glaube ich dem, wo lege ich mein Ohr hin, quasi.
Richtig, ja.
Also das ist alles nicht so leicht. Und diese Komplexität drängt uns natürlich verständlicherweise nach Eindeutigkeit oder Komplexitätsreduktion. Ne? Die Frage muss man sich auch stellen, das hat einmal irgendein Wissenschaftler bei irgendeiner Sendung, habe ich das einmal gehört, das ist eine total spannende Frage. Wie weit können wir Menschen das noch handeln, sozusagen, dieses zunehmende Wissen, das sich aber teilweise widersprechen kann? Die Komplexität des Wissens nimmt zu und auf der einen Seite sehen wir vielleicht dadurch gewisse Erfolge, also wir leben länger, wir sind gesünder, man kann vieles vielleicht lösen, was man vor 500 Jahren nicht lösen hat können, auch medizinisch jetzt rein betrachtet. Aber was dann mit diesem zunehmenden Wissen sozusagen? Mhm. Wie handelt man das? Also das ist eine große Frage. Das erzeugt wieder Unsicherheit und das führt uns natürlich wieder schneller wohin, wo man sagen, da ist Eindeutigkeit.
Genau. Ja. Ja, das ist auch politisch sehr brisant.
Das ist, genau. Und da, genau. Und die ganze Geschichte, was weiß ich, von Trump bis Erdogan oder was ich, das ist genau diese Sehnsucht nach Eindeutigkeit. Ne? Letztlich kann man das wahrscheinlich so sagen. Es geht genau darum, schwarz-weiß, Schluss aus. So ist es. Mhm, weil alles so komplex ist, weil das massive Angst macht, weil die Welt vernetzt sich immer mehr. Ne, wir kommen da auch nicht mehr zurück jetzt in ein, ja, machen wir Österreich ja, wieder Grenze und wir sind mir. Ja, das spürt sich nicht mehr. Das ist schwierig, ne? Mhm.
Angst also auch quasi als Komplize der Macht, ja.
Sowieso.
Martin, ich hätte noch eine Frage von jemandem, der uns geschrieben hat. Vielleicht können wir sie kurz und knackig beantworten.
Das kann ich ja gut.
Kannst du besonders gut und darum bitte ich dich, erst über dich hinauszuwachsen.
Oh ja.
Und zwar schreibt uns der Martin aus Ebreichsdorf.
Martin ist ein schöner Name.
Ja, ist ein schöner Name, finde ich auch. Fragt, was du aktuell liest, welches Buch du aktuell am Nachtkästchen quasi liegen hast.
Ja, das kann ich genau sagen. Das heißt Enttäuschung und das hat einen guten Untertitel. Warte mal, das muss ich schnell schauen, das liegt da hinten. Aber nein, das kann ich jetzt da zurückfahren, dann reißt wahrscheinlich das Mikrofon ab. Aber warte, ich schaue schnell. Das ist ein Zen-Meister aus der Schweiz. Aha. Enttäuschung, eine besondere Einführung ins Zen. Und ich habe diesen Zen-Meister mal bei einem Podcast gehört und der hat Dinge gesagt, dass du die Uhren anlegst. Also der ist selber katholischer Theologe, studierter und hat sich auch mit diesen Originalschriften der buddhistischen Tradition beschäftigt. Mhm. Totaler nüchterner Typ. Also dieses Zen, wie es er vertritt, hat nichts mit Achtsamkeit und Bewusstsein und schon wird's gut, ja, sondern das ist Hardcore-Wirklichkeit. Ja. Mhm. Er hat zum Beispiel auch gemeint, da einmal, wo Buddha hat nie irgendein Wort gesagt von Wiedergeburt oder so. Das Wort Achtsamkeit, wie es wir da in der westlichen Welt verwenden und praktizieren, wenn es in so Achtsamkeitsmeditationen verwendet wird, hat kaum etwas zu tun mit dem, was eigentlich mit Achtsamkeit gemeint ist. Und solche Dinge geht es in dem Buch. Also Hardcore-Kost, also das ist Boom. Ja, also,
wow. Also das ist sehr spannend. Mit dem habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich weiß, du liest sehr viel und sehr natürlich auch zum Thema, aber das ist jetzt schon
spannender Typ.
Der liest du das jetzt, weil ich das Nachtkästchen erwähnt habe, dann auch wirklich vorm Schlafen oder?
Nein, das kann ich überhaupt nicht. Ich kann meistens nur im Büro lesen gut, da habe ich so einen super Schreibtisch und da liege ich so ein bisschen mit den Füßen oben. Daheim, ja, aber daheim, da finde ich keinen so einen rechten Platz. Ich weiß nicht, daheim bin ich nicht so, das ist nicht, weiß ich nicht.
Okay, also ist es fällt dann auch für dich eher ins berufliche Umfeld als ins private.
Ja, das ist nicht trennbar, aber ich habe, glaube ich, ganz praktisch daheim keinen guten Platz. Also ich hab keinen gescheiten Sessel, ich habe kein gescheites Licht. Ich pushe immer herum auf der Couch mit Polstern und das ist nie angenehm. Im Büro lese ich am angenehmsten. Also da habe ich so einen super Schreibtischsessel mit einer hohen Lehne, da lehne ich mich zurück, lege die Füße am Schreibtisch und habe so Armlehnen, wo ich dann das Buch, wo ich mich abstütze. Also das ist einfach alles perfekt.
Und ich bin der Prinzessin auf der Erbse. Dass es diese Sessel auch zu kaufen gibt, auch für zu Hause.
Ja, eher, aber da muss man in so ein deppertes Geschäft fahren, dann muss man da komme ich nicht dazu. Ja.
Verstehe.
Ja, du bist so Aufwand. Okay. Du hast ja Geschäft, ich kann nicht in ein Geschäft gehen.
Es geht auch online, also es ist unglaublich, was sich da in den letzten Jahren getan hat.
Das fangen wir nicht an. Nein, geh weiter. Dann muss man das Ding aufbauen, auspacken.
Auspacken. Also gut, und aus. Jetzt gehe ich Punkt.net, dass ich es rauskriege. Das ist die Adresse, an die man bitte weiterhin zum Beispiel solche Fragen schicken kann oder eben gerne auch über unsere privaten Seiten auf Facebook. Bei mir geht das auch über Instagram. Dann natürlich auf deiner Homepage findet man deine Kontaktdaten, alle Infos, vielleicht nicht gerade, was du im Moment liest, aber was du so anbietest. www.martinpein.at. Ja, danke fürs Zuhören.
Danke, ja.
Und aus.